HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwind, guten Tag.
Hail Trump! Hail our people! Hail victory!
We are determined to take our country back.
Wir sind entschlossen, uns unser Land zurückzuholen. Wir werden die Versprechen von Donald Trump erfüllen. Er hat gesagt, dass er uns unser Land wieder zurückgibt. Und das werden wir tun.
That's what we gotta do.
Dem Hass, den ich in mir spüre.
Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.
Wohin mit dem Hass, den ich in mir spüre.
Die Reduzierung komplexer politischer Sachverhalte auf ein einziges Thema. In der Regel, bezogen auf eine Minderheit im Land, ist ein tradiertes Mittel des Faschismus. Die Migranten sind an allem schuld. Eine ähnliche Diktion hat es in diesem Hause schon einmal gegeben.
Thüringer, Deutsche, 3000 Jahre Europa, 1000 Jahre Deutschland, ich gebe euch nicht her.
Das ist eine Ausgrenzung, das ist Fremdenfeindlichkeit, das ist Rassismus, würde ich sagen.
Wohin mit dem Hass, all dem Hohn und Spott?
Der Attentäter von El Paso wird von den Ermittlern in den USA als rechter Terrorist eingestuft. Er soll 9 Stunden mit dem Auto unterwegs gewesen sein, um den Ort zu erreichen, an dem er möglichst viele Migranten umbringen konnte. Auch der Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird von den Ermittlern als Rechtsradikale eingestuft und die Sicherheitsbehörden in Deutschland warnen vor einer möglichen Welle rechter Gewalt. Die Szene radikalisiere sich zunehmend. Was hat das mit der rechten Rhetorik zu tun, die nun schon seit Jahren immer lauter wird und die inzwischen mit der AfD in allen Parlamenten bei uns angekommen ist? Was hat das zu tun mit der Hetze gegen Migranten, mit der öffentlichen Ausrufung von Sündenböcken, mit dem Schleifen sprachlicher Grenzen, der Verbreitung von Hassbotschaften? Wer Wind sät, der Hass und seine Folgen. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Schauen wir zuerst in die USA, wo ein von den Ermittlern als Terrorist eingestufter, offensichtlich rechter Gewalttäter ein Massaker verübt hat in der texanischen Grenzstadt El Paso, wo am Wochenende 22 Menschen starben. Bei der fast gleichzeitig in Dayton in Ohio stattgefundenen Attacke, bei der 10 Menschen starben, sind sich die Ermittler unsicher über das Tatmotiv. Die Opposition in den USA macht den Präsidenten mitverantwortlich, zumindest für die Tat von El Paso. Er schüre mit seinen Hassreden die Stimmung, von der sich die Mörder zur Tat tragen lassen. Wie ist das eigentlich, wenn Donald Trump schürt? Torben Ostermann wollte das wissen und ist hingegangen zu einer der Wahlkampfrallyes des US-Präsidenten.
Ich hatte viel über die Wahlkampfveranstaltungen von US-Präsident Trump gelesen und zahlreiche dieser Rallyes im Fernsehen verfolgt. Doch ich wollte mir selbst ein Bild machen, wollte wissen, wie es sich anfühlt, mit seinen Anhängern sprechen, dabei sein, wenn Trump für seine Wiederwahl kämpft. Als ich nach 5 Stunden die Arena in Cincinnati, Ohio verließ, war ich einigermaßen geschockt von dem, was ich in der Halle erlebte. Schon Stunden bevor Trump die Bühne betritt, ist die Halle bis auf den letzten Platz gefüllt. 18.000 Menschen sind gekommen, überwiegend Weiße, weniger Schwarze und Latinos, Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder. Stundenlang haben sie bei über 30 Grad im Schatten angestanden, um dabei sein zu können. In der Halle läuft Musik, immer wieder unterbrochen von der Stimme Trumps. Die Veranstalter spielen markante Zitate des US-Präsidenten ein, die Menge applaudiert. Es folgen Reden. Donald Trump Jr., der Sohn des Präsidenten, kommt auf die Bühne, gefolgt von Vizepräsident Mike Pence. Dieser sorgt für den vorläufigen Höhepunkt des Abends.
Und es ist mir eine besondere Ehre, Ihnen meinen Freund und den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten vorzustellen, Donald Trump.
Trumps Rede ist ein wirksamer Cocktail aus glühendem Patriotismus und klaren Feindbildern. Er beschwört die Großartigkeit der USA, spricht über die aus seiner Sicht beste Wirtschaft aller Zeiten und natürlich über sich selbst, den besten Präsidenten aller Zeiten. Das Publikum johlt. Doch dann geht Trump in den Angriffsmodus. Er macht sich über die möglichen Herausforderer der Demokraten lustig, zum Beispiel über den Ex-Vizepräsidenten Joe Biden, den er für unzurechnungsfähig hält. Wieder Applaus. Während des Abends kommt es zu 2 kleineren Zwischenfällen. Eigentlich keine große Sache. Und dennoch, es sagt viel über den Präsidenten aus. Ein Mann hält ein Schild mit Trump-kritischen Äußerungen hoch. Sofort springen einige Männer auf, entreißen ihm das Schild, werden handgreiflich. Donald Trump guckt sich das von der Bühne aus an. Er beginnt den Männern zu applaudieren, streckt ihnen den erhobenen Daumen entgegen. Die Männer jubeln. Donald Trump ist perfekt darin, die Stimmung im Saal zu erfassen und den Zuhörenden dann das zu geben, was sie hören wollen. So macht er sogar noch einmal seine Abneigung gegenüber Hillary Clinton zum Thema. Die Menge reagiert sofort. Lock her up, sperrt sie weg. Mitte Juni in Orlando, Florida. Trump spricht über die Situation an der US-mexikanischen Grenze. Zehntausende Migranten hätten sich auf den Weg Richtung Amerika gemacht. An der Grenze stünden lediglich 2-3 bewaffnete Beamte. Was sollten die denn machen, um die Grenze zu bewachen? Er schießt sie, tönt es aus dem Publikum. Trumps Reaktion? Er grinst und sagt, damit würde man höchstens hier in Florida davonkommen. Das Publikum lacht.
But how do you stop these people? You can't. There's no. That's only in the panhandle you can get away with that statement.
Zurück in der Arena in Cincinnati, Ohio. Nach fast 1,5 Stunden kommt Trump am Ende seiner Rede an.
Keep America free.
Dann ist das Spektakel vorbei. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Politiker so sehr an die niederen Instinkte seiner Anhängerschaft appelliert, dass in einer Demokratie Beleidigungen und Herabwürdigungen elementarer Teil einer politischen Kampagne sind. Trump will wiedergewählt werden. Diesem Ziel ordnet er alles unter. Die Schäden für die amerikanische Gesellschaft sind heute noch nicht abzusehen.
Torben Ostermann über Trumps Rhetorik und den Hass und das, was daraus entstehen kann. Rainer Becker, Soziologe und Politikwissenschaftler an der Universität Marburg und dort der Leiter des Demokratiezentrums Hessen. Guten Tag.
Guten Tag.
Der Mörder von El Paso benutzt die Begriffe, die Donald Trump in die Welt gesetzt hat. Wie Donald Trump spricht auch er in einem Post im Internet vor seiner Tat von der Invasion, der Invasion of Migrants, also die Invasion der Migranten, die gestoppt werden müsse. Außerdem nimmt der Attentäter Bezug auf das Massaker von Christchurch. Und der dortige Täter in Christchurch hatte sich damals berufen auf den deutschen NSU und auf Breivik, also Skandinavien. Das hängt irgendwie offenbar alles zusammen. Muss uns das auch Angst machen?
Ich denke, es ist nachvollziehbar und gewissermaßen logisch, dass die Dinge zusammenhängen, wenn wir nicht davon ausgehen, dass es sich bei diesen Tätern, die Sie jetzt genannt haben, um sogenannte einsame Wölfe handelt, die völlig isoliert ihre Taten planen. Wir müssen davon ausgehen und die Beispiele, die Sie genannt haben, die belegen das ein Stück weit. Ja, es sind möglicherweise Einzeltäter ohne organisatorische Anbindung. In eine Kameradschaft oder ähnliches würde man dann mit dem Kontext für die Bundesrepublik sagen. Aber sie finden Anregung, Austausch schon vor den Taten in den sozialen Netzwerken. Oder in den sozialen Netzwerken wird dann wiederum auf diese Taten Bezug genommen, sodass sich der Täter dann eigentlich in Anführungszeichen geborgen fühlen können in einer Deutegemeinschaft, von der sie ausgehen, dass dort das gleiche Gedankengut geteilt wird und sie sich vielleicht noch eher als eine Elite sehen, die jetzt sozusagen auf Worte Taten folgen lassen.
Sie zitieren da quasi schon den Goethe. Es heißt ja im Faust, der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen. Goethe stellt da einen direkten Zusammenhang zwischen Wort und Tat her. Aber kann man das auch bei den Gewalttaten von offensichtlich Rechtsradikalen so tun?
Man sollte unbedingt das gesprochene Wort, die formulierte Ideologie in den Netzwerken, die Kommentierung, die es dazu gibt oder auch das Skandieren von Parolen auf den Straßen ernst nehmen. Denn das ist Verdichtung von Gedankengut, das geteilt wird. Und ein rechtsextremes Gedankengut an und für sich ist ja ein sehr, sehr abstraktes. Und es geht aber darum, sich anzuschauen, wie wird dieses Gedankengut sozusagen in Tat umgesetzt. Der politische Mord, der terroristische Anschlag, das ist sozusagen das Ende der Fahnenstange. Davor gibt es noch viele andere Möglichkeiten, wie man Gedanken sozusagen in Handeln umsetzt. Das beginnt an der Wahlurne, das geht weiter über die Entgleisung, die wir tagtäglich in den sozialen Netzwerken finden, oder die Teilnahme an Demonstrationen der extremen Rechte. Deswegen ist es wichtig, in die Analyse solcher Taten auch solche, ich will es nennen, deutsche Gemeinschaften mit einzubeziehen. Hier gibt es sicherlich keine Kausalitäten, die man sehr direkt herstellen kann, aber ein hochideologisiertes Gedankengut, das fällt nicht einfach vom Himmel, sondern das entsteht, das radikalisiert sich in den weiteren Verläufen und es orientiert sich vor allen Dingen danach, wie andere auch denken.
Also man kann jetzt nicht sagen, weil Donald Trump von der Invasion der Migranten spricht, deshalb ist er losgezogen. Aber wenn Donald Trump es nicht gesagt hätte, wäre er vielleicht nicht losgezogen. Kann man sowas sagen?
Okay, das wäre jetzt die Kausalität, die man nicht in dieser Form herstellen kann. Aber die Bedeutung von Sprache in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus oder auch mit der Entstehung des Nationalsozialismus, das ist doch schon lange, lange untersucht. Und da erinnere ich beispielsweise an das Tagebuch von Viktor Klemperer und auch seinen Auszug daraus, LTI, wo er ja minutiös sich angeschaut hat, wie durch bestimmte Techniken im Alltag der Menschen die Ideologie gefestigt wurde. Sehr, sehr alltagsnah, sehr, sehr dicht. Und das kann man dann zusammenfassen mit dem Zitat von ihm: Worte können sein wie winzige Arsendosen, sie werden unbemerkt verschluckt und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Das heißt, man darf auf keinen Fall die Bedeutung politischer Sprache unterschätzen und die Bedeutung der Sprache von politischen Verantwortungsträgern, gerade in Zeiten der sozialen Medien.
Ich bringe jetzt mal zwei Sachen zusammen. Wir alle beobachten in letzter Zeit immer rüdere Sprache, die Zunahme von Hassbotschaften und das Schleifen sprachlicher Grenzen, das Überschreiten und Ausprobieren von völkischen Wörtern, zum Beispiel auch dem Wort völkisch selber. Das sind Tabubrüche und das ist das Schleifen von sprachlichen Grenzen, was wir beobachten. Jetzt haben wir in letzter Zeit vielfach Taten mit rechtsradikalem Hintergrund. Da sind so alltägliche Übergriffe und Angriffe auf Migranten oder deren Wohnungen bis hin zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Und Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt warnen vor einer Radikalisierung der rechten Szene und vor weiteren mörderischen Taten. Hängt das zusammen, das Schleifen der sprachlichen Grenze und die Radikalisierung der rechten Szene?
Eine rechtsextreme Ideologie geht immer einher mit einem Schleifen von sprachlichen Grenzen, einer Enthemmung. Das konnten wir auch schon früher beobachten. Da gab es auch schon sehr, sehr interessante Studien in den 90er Jahren zu diesem Thema, wie Sprache sich sozusagen auf die Ideologie oder sich in der Ideologie der extremen Rechte abzeichnet, mit welchen Schlagwörtern, Metaphern, Neologismen dort gearbeitet wird. Ich denke, was neu ist, sind zwei Punkte. Zum einen ist dieser Sommer 2015, auch wenn es wahrscheinlich in dieser Form gar nicht zutrifft, aber es ist doch schon ein wichtiges Jahr, nämlich mit der Aufnahme vieler geflüchteter Menschen haben danach viele Prozesse zur Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft eingesetzt, auch zur Enthemmung in den sozialen Netzwerken. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, und das verweist sozusagen auf den ersten, dank der Technik der sozialen Netzwerke, die wir in dieser Form vielleicht erst seit 10 Jahren haben, ist es natürlich wesentlich einfacher, seinen Vorurteilen zu frönen. Und wenn man sich die Kommentarspalten nach irgendwelchen Meldungen zu irgendeinem relevanten Thema anschaut, dann merkt man sehr schnell, dass da ein Gedankengut vorhanden ist. Das muss jetzt nicht ideologisch geschlossen sein, aber das ist auch nicht mehr differenziert und es lädt auch nicht zum Dialog ein. Es zeichnet sich dort das ab, was wir im Kontext verschiedener empirischer Studien seit Anfang der 1980er Jahre immer wieder gut messen können, nämlich dass bestimmte Vorurteilspotenziale in der sogenannten Mitte der Bevölkerung, Vorurteile gegenüber gesellschaftlich schwachen Gruppen, die Teil einer rechtsextremen Ideologie sind, weit verbreitet sind. Und diese abstrakten Zahlen, die zeigen sich immer mehr. Und umso mehr gilt es, dass auch Sicherheitsbehörden in ihrer Analyse sich nicht mehr nur alleine auf den harten Kader oder die kleine rechtsextreme Partei alleine konzentriert, sondern in der Analyse auch beispielsweise die Erkenntnisse aus den Sozialwissenschaften beispielsweise mit heranzieht.
Rainer Becker, der Leiter des Demokratiezentrums Hessen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wer Wind sät, der Hass und seine Folgen, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt folgt, stammt aus dem Buch Post von Karl-Heinz, in dem der Journalist und ehemalige Bundeswehroffizier Hasnain Kasim über wütende Mails von richtigen Deutschen berichtet und wie er sie beantwortet.
Karl-Heinz S. schreibt mir unter Angabe seiner vollen Adresse am 29. November 2016 um 14.03 Uhr.
Herr Kasim, Sie sind ein Schmierfink, der nur antideutsch denkt und schreibt. Ich habe noch nie etwas Vernünftiges aus Ihrer Feder gelesen. Noch nie. Sie erlauben sich wirklich etwas, als Ausländer uns Deutsche belehren zu wollen in Ihrem überheblichen Ton. Komm, du Schreiberling, zu mir, dann zeige ich dir, was ein echter Deutscher ist.
Lieber Herr S. haben Sie vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich freue mich sehr über Ihre Einladung. Sehr gerne komme ich zu Ihnen. Da ich zufälligerweise mit meiner Familie, Großeltern, Eltern, Geschwister, drei Ehefrauen, die vierte konnte nicht, die liegt gerade im Kreissaal und kriegt unser sechstes gemeinsames Kind, 8 Kindern, 17 Cousinen, 17 Cousins und 22 ihrer Kinder ohnehin in ihrer Nähe auf Urlaub bin, würde ich gerne gleich am Sonntag, 4. Dezember vorbeischauen und mit ihnen Advent feiern. Wir alle freuen uns sehr, von ihnen zu lernen, was ein echter Deutscher ist. Mit besten Grüßen, Hasnain Kasim.
Soll das ein Witz sein?
Lieber Herr S. Nein, keineswegs. Wir sind wirklich in Ihrer Nähe und freuen uns sehr über Ihre Einladung. Eine kleine Frage noch. Da wir mit der Großfamilie kommen, wo können wir unsere Busse parken? Wir sind mit 2 großen Reisebussen unterwegs und ich habe Sorge, dass man in XXX, was ja ein eher kleiner Ort zu sein scheint, keinen Parkplatz findet. Und da wir Sie und Ihre Frau nicht übermäßig beanspruchen wollen, Kekse und Tee genügen. Kuchen bringen wir mit. Außerdem 3 Ziegen, die wir in Ihrem Garten schächten können. Haben Sie eine Feuerstelle, wo wir Sie anschließend grillen können? Frau 1 und Frau 2 können hervorragend grillen. Sie werden staunen. Herzliche Grüße und bis bald, Ihr Hasnain Kasim.
Aus dem Buch Post von Karl-Heinz. Wir haben natürlich das Hörbuch dazu genommen. Schauen wir mal auf diejenigen, die hier bei uns Hassbotschaften verbreiten, hier in Deutschland und auf deren parlamentarischen Arm. Wie das so ist, in größeren Redaktionen teilt man sich die Berichtsgebiete ein wenig auf. In unserem Hauptstadtstudio ist David Zayons für die AfD zuständig. Er bekommt ihre Pressemitteilung, er geht hin, wenn sie zur Pressekonferenz einlädt. So war das auch, als in Frankfurt ein Junge und seine Mutter vor den einfahrenden Zug gestoßen wurden.
Mann stößt 8-Jährigen vor Zug, Kind stirbt. Um 12.38 Uhr verschickt die deutsche Presseagentur diese Eilmeldung. Danach dauert es gerade einmal 2 Stunden, bis die AfD-Bundestagsfraktion zu einer Pressekonferenz einlädt. Der innenpolitische Sprecher Gottfried Curjo äußert sich zur Tat.
Wie viele deutsche Staatsbürger sollen eigentlich noch auf dem Altar dieser grenzenlosen Willkommenskultur geopfert werden? Es kann nicht so weitergehen.
Der Grund für Curjos Aufregung, der mutmaßliche Täter ist Eritrea. Später stellt sich heraus, dass der Mann schon seit 13 Jahren in Europa lebt. Nicht etwa in Deutschland, sondern in der Schweiz. Mit der Willkommenskultur in Deutschland und der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel hatte die Tat also nichts zu tun. Curjos Analyse war da aber schon in der Welt.
Es ist auch nötig, eine völlig naive, unverantwortliche, grenzenlose Willkommenskultur endlich zu beenden. Ist nicht länger hinnehmbar, dass einfach überall Leute mit Mordlust herumlaufen.
Dramatische Worte. Und Curjo war nicht allein. Die Bundestagsabgeordnete Verena Hartmann schrieb auf Twitter: Frau Merkel, ich verfluche den Tag ihrer Geburt. Später löschte sie den Tweet. Fraktionschefin Alice Weidel schrieb: Schützt endlich die Bürger unseres Landes statt der grenzenlosen Willkommenskultur. Es ist ein Muster, das typisch ist für die AfD. Bei Verbrechen von nichtdeutschen Tätern reagiert die Partei schnell und mit lauten Tönen. Eine Studie der Universitäten Hamburg und Leipzig hat über 200 Pressemitteilungen der AfD ausgewertet. Das Ergebnis: Wenn die AfD Straftaten erwähnt, dann sind die Tatverdächtigen zu 95% Nichtdeutsche. In der Realität liegt deren Anteil aber bei weniger als 35%. Im ZDF-Sommerinterview wurde Parteichef Jörg Meuthen auf die Studienergebnisse angesprochen und rechtfertigte sich.
Ja, weil wir auf die besondere Problemlage hinweisen. Schauen Sie, Kriminalität gibt es immer. Wir haben aber ein sehr, sehr hohes Ausmaß migrantischer Kriminalität. Und das basiert auf einer völlig unkontrollierten Migration in unser Land hinein.
Die polizeiliche Kriminalstatistik zeichnet hingegen ein weit weniger dramatisches Bild. Zwar werden in Deutschland nicht-deutsche Personen in der Tat statistisch häufiger als Tatverdächtige geführt als Deutsche. Ein dramatischer Anstieg ist aber nicht zu verzeichnen. Und die erhöhte Kriminalität unter Nicht-Deutschen ist zumindest in Teilen auf Merkmale wie Alter und Geschlecht zurückzuführen. Ein relativ großer Teil der Einwanderer ist jung und männlich. Eine Gruppe, die insgesamt häufiger kriminell ist als Frauen oder Rentner.
Und genau das, was David Zayuns uns da eben vorgestellt hat, das wollen wir jetzt vertiefen. Und das machen wir mit Professor Elisa Hoven, Strafrechtlerin in Leipzig und für uns im Urlaub ans Telefon gegangen. Guten Tag.
Schönen guten Tag, hallo.
Sie haben zusammen mit Ihrem Journalistikkollegen Thomas Hestermann von der Makromedia Hochschule in Hamburg, die eben die angesprochene Untersuchung über die Pressemitteilung der AfD vorgelegt. Eine richtige Fleißarbeit. 242 Pressemitteilungen der AfD aus dem vergangenen Jahr haben sich mit dem Thema Kriminalität beschäftigt. Das heißt eigentlich fast jeden Werktag eine. Ist das eigentlich schon etwas Besonderes bei der AfD, dass sich eine Partei so sehr dem Thema Kriminalität widmet?
Wir haben sogar tatsächlich nur einen Zeitraum von 10 Monaten betrachtet und da waren 242 Pressemitteilungen zu dem Thema schon eine Menge. Das ist uns auch aufgefallen. Und ja, tatsächlich macht die AfD Kriminalität in ganz besonderem Maße zum Thema. Kriminalität, Straftaten sind natürlich immer interessant, sind politisch interessant, sind für die Medien interessant, aber in der Weise besetzt wird das Thema wirklich von der AfD.
Also wer Kriminalität zum Thema macht, kann sich der Aufmerksamkeit sicher sein, weil die Menschen davor schlicht Angst haben. Also man bedient da auch etwas. Nun haben Sie geschaut, was die AfD dabei aufgreift. Die Antwort ist jetzt erwartbar, die Kriminalität von Migranten. Aber wie macht sie das? Wie macht das die Partei?
Ja, die Antwort war in der Tat, also das war erwartbar, allerdings in der Deutlichkeit hat es uns dann doch überrascht. Es wurde ja schon genannt, 95% der beschriebenen Tatverdächtigen sind Ausländer. Davon dann waren nochmal ganz deutlich erhöht vertreten Personen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak. Also ein ganz klares Bild, was dort gezeichnet wurde. Der Straftäter ist ein in der Regel junger, männlicher, muslimischer Zuwanderer. Also das hat sich ganz klar als Täterbild herauskristallisiert. Und was auch ganz interessant war, weil das jetzt ja auch im Kontext des Verbrechens in Frankfurt genannt wurde, diese Zuschreibung von Verantwortung, die haben wir auch in sehr, sehr vielen Beiträgen gefunden, dass Kriminalität als das Ergebnis der Willkommenskultur der Bundesregierung und auch wirklich direkt unmittelbar Frau Merkel angelastet wird.
Bevor wir da nochmal genauer drauf gucken, erstmal zu dem, was überhaupt von der AfD aufgegriffen wird. Stimmen denn die Fakten bei den Pressemitteilungen der AfD, die Sie untersucht haben? Also bei dem eben gehörten Beispiel, das Sie eben auch nochmal angesprochen haben, von dem Attentäter in Frankfurter Hauptbahnhof, der eben kein Teil der deutschen Willkommenskultur war, sondern ein offensichtlich psychotischer Mann, der seit über 10 Jahren in der Schweiz gut integriert war. Da stimmt's ja nicht. Wie ist das bei den von Ihnen untersuchten Fällen?
Tatsächlich waren die von uns untersuchten Fälle wahr. Also wir haben, da hatten wir durchaus, muss offen sagen, auch erwartet, dass man vielleicht die eine oder andere Fake News findet. Das war aber zumindest bei den Pressemitteilungen, die wir untersucht haben, nicht der Fall. Die Daten stimmten. Ja, also es war nicht so, dass Unwahres behauptet wurde. Aber das Problem ist die Selektion. Wenn ich da vielleicht Ihnen ein Beispiel nennen darf, da hatte die AfD im Sächsischen Landtag eine kleine Anfrage gestellt und gefragt, welche Sexualdelikte werden denn von welchen Tätern im Bereich von Sportstätten begangen? Das ist natürlich ziemlich umfangreich. Es gibt viele Sexualdelikte, viele Sportstätte, viele Nationalitäten. Die Antwort des Ministeriums war dann auch komplex. Es gab allein 14 Seiten Tabellen. Anhänge. In 80% der Täter waren Deutsche und über die Hälfte der Straftatbestände, die dort gelistet wurden, also Sexualstraftatbestände, wurden ausschließlich von deutschen Tätern begangen. Was hat die AfD gemacht? Sie hat die eine Kombination gefunden, die ihre These von der gesellschaftlichen Bedrohung durch kriminelle Zuwanderer gestützt hat, nämlich sexuelle Belästigung in Schwimmbädern. Da hatten wir 5 deutsche und 15 nicht deutsche Täter, überwiegend aus muslimischen Ländern. Ja, und diese eine Konstellation, die wurde dann herausgegriffen aus all den denkbaren anderen Konstellationen und war dann Anlass genug für eine Pressemitteilung in die Richtung, wir müssen unsere Kinder schützen vor muslimischen Zuwanderern, die sich hier der Integration verweigern.
Das heißt,
das ist diese Strategie.
Das heißt, das Bild, das entsteht, ist einfach verzerrt, bewusst verzerrt. Kann man das sagen?
Das würde ich auf jeden Fall so sagen, dass es nicht eine Unwahrheit ist. Ja, die mitgeteilten Daten stimmten, aber sie zeichnen ein Bild, das so der Realität nicht entspricht und dass diese das Gefühl einer omnipräsenten Bedrohung durch kriminelle Zuwanderer schafft. Und ich denke, das ist für die Gesellschaft unheimlich schädlich, denn wer sich in den Kommunikationsblasen der AfD bewegt, der muss den Eindruck bekommen, dass Deutschland von kriminellen Migranten überrannt wird.
Wenn wir am Anfang der Sendung haben wir, da waren Sie noch nicht zugeschaltet, haben wir Alice Weidel gehört, die gesagt hat, die hat von Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierten Messermännern gesprochen. Wenn wir lesen, was die AfD sagt und wie darüber berichtet wird, haben wir zum Beispiel den Eindruck, es werden überall die Messer gewetzt. Die AfD spricht von Messermigranten. Hat das was mit der Realität zu tun?
Das ist tatsächlich interessant. Das haben wir in unserer Studie, das hat uns auch überrascht. Wir haben ausgewertet, welche Tatmittel genannt werden. Und wenn ein Tatmittel genannt wurde, dann waren es in 67% der Fälle tatsächlich Messer. Ich würde das darauf zurückführen, dass das Messer als ein besonders gefährliches Werkzeug ist, also als besonders bedrohlich erlebt wird. Warum? Es ist potenziell lebensgefährlich und gleichzeitig leicht verfügbar. Messer kann jeder, auch ein Zuwanderer mit wenig Geld, das ist ja das Bild, im Kaufhaus kaufen. Und hinzu kommt, dass die AfD das insbesondere auch als kulturelles Problem beschreibt. Menschen aus bestimmten Ländern, bestimmten Kulturkreisen hätten, so heißt es dann häufig, schnell mal ein Messer in der Hand. Tatsächlich muss man sagen, es gibt bisher keine wirklich belastbaren Statistiken zum Messereinsatz. Darüber wird derzeit diskutiert, das soll auch kommen, dass wir da wirklich handfeste Daten haben. Natürlich in der Intensität, in der berichtet wird, ist das völlig fernliegend.
Aber dass Städte plötzlich irgendwelche Fußgängerzonen für Messerbesitzer sperren, das ist ja dann eine Folge dieser Berichterstattung.
Ja, obwohl das natürlich dann in den präventiven Bereich geht, und das ist vielleicht gar nicht so ein dummer Vorschlag, ne, zu überlegen, also warum sollen Menschen Messer bei sich tragen, wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen? Aber tatsächlich, ja, natürlich, die Politik greift entsprechende Angstbilder auf, weil das ja auch ein wenig dann die Aufgabe der Politik ist. Wenn die Menschen erstmal Angst vor bestimmten Dingen haben, dann muss man gegen diese Ängste etwas tun. Und leider kommen wir oft mit Aufklärung nicht weiter. Ja, also die Kriminalitätsstatistik zeigt, dass Kriminalität in Deutschland rückläufig ist, dass wir weniger Kriminalität haben, aber die Menschen glauben es einfach nicht. Und das ist, was so schade ist. Das ist das Bild, was die AfD, aber natürlich auch Medien zeichnen. Kriminalität ist überall. Überall lauert die Bedrohung und die Leute glauben einfach den Daten und Fakten nicht. Selbst wenn sie Kriminalität selbst nie erlebt haben.
Aber die Aussage, dass Migranten häufiger straffällig werden als der Durchschnitt der Deutschen, stimmt doch, oder?
Ja, das stimmt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Man muss in der Diskussion auch ehrlich sein. Und ich glaube, das ist, was viele Leute vielleicht verunsichert hat oder auch geärgert hat, aufgeregt hat, wenn da Dinge relativiert werden. Denn tatsächlich, es gibt nicht viele belastbare Zahlen und Studien, aber immerhin auch ein Bundeslagebild des Bundeskriminalamtes. Und das zeigt auch sehr klar, dass wir eine erhöhte Kriminalitätsbelastung bei Zuwanderern haben. Das ist auch naheliegend. Ein Grund wurde schon genannt, demografische Daten.
Junge Männer.
Genau, junge Männer, die sind überall schlimm. Ja, aber
ich bin schon älter, Gott sei Dank.
Na, dann bin ich Ihnen ja nicht zu nahe getreten. Das ist natürlich ein Aspekt. Ja, junge Männer sind immer besonders kriminalitätsbelastet. Aber man muss sich natürlich auch die Lebenssituation anschauen. Alle kriminologischen Theorien zeigen, dass Kriminalität vor allem dann wächst, wenn jemand nicht integriert ist, wenn er keinen geregelten Tagesablauf hat, wenn er keine festen Bindungen hat. Wenn Menschen zu uns kommen, die hier nicht arbeiten, die Sprache nicht sprechen, die eine unsichere Bleibeperspektive haben, dann wäre es in meinen Augen völlig unrealistisch, dass sie nicht eher kriminell wären als Sie und ich, denen es uns sehr gut geht.
Professor Elisa Hofen, Strafrechtlerin in Leipzig und für uns, ich sag's nochmal, im Urlaub ans Telefon gegangen. Vielen Dank. Wer Wind zählt, der Hass und seine Folgen, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit einem Ausschnitt aus Hasnain Kasims Buch Post von Karl-Heinz. Das Buch ist bei Penguin erschienen. Wir haben natürlich die Hörbuchausgabe vom Hörverlag genommen.
Anonym. Ein anonymer Verfasser schreibt mir am 18. April 2017:
Kotsim, du Dreckskanake, geh zurück in deine Heimat Türkei. Wir wollen keine Türken und andere Ziegenficker in unser Land. Deutschland den Deutschen.
Hallo, danke für Ihre Zuschrift. Dazu nur ein paar Punkte. Erstens, ich finde, wer in Deutschland leben und sich Deutscher nennen will, sollte sich um die deutsche Sprache bemühen und wenigstens die Grundzüge von Orthographie und Grammatik beherrschen. Arbeiten Sie an sich. Sie haben da noch einen ziemlich weiten Weg vor sich. Zweitens, ich stamme nicht aus der Türkei. Das ist also nicht meine Heimat.
Drittens, wen meinen Sie mit wir, wenn Sie schreiben, wir wollten keine Türken in unserem Land? Sich selbst? Dann schreiben Sie bitte, ich will keine Türken in unserem Land, aber nicht wir. Viertens, Deutschland den Pakistanern, Japan den Brasilianern, Nigeria den Norwegern.
Du hast in Türkei gelebt, Dreckskanake, das weiß ich, lüg nicht, Deutschland den Deutschen.
Ja, ich war Korrespondent in der Türkei und habe dort einige Jahre gelebt, Blitzmerker. Aber deswegen stimmt der Satz, geh zurück in deine Heimat, Türkei, immer noch nicht. Übrigens kommt das Wort Kanake aus dem Hawaiianischen. Kanaka heißt Mensch. Für dich habe ich ein ähnliches Wort. Im Griechischen bezeichnet man mit Idiotis eine Privatperson, im weitesten Sinne also auch einen Menschen. Und du bist wirklich ein Wahnsinnsidiot. PS, Kanada den Australiern.
Lügner!
Ich antworte ihm nicht mehr. Es hat keinen Sinn.
Nee, hat es nicht. Schauen wir nach Hessen. Auch hier sitzt die AfD im Landtag. Auch hier hat sie das eine große Thema, aber irgendwie ist sie nicht ganz so laut wie anderswo und hat auch keine allzu schnelle Pressekonferenz zu dem Attentat vom Frankfurter Hauptbahnhof gemacht. Unser Landtagskorrespondent Nikolaus Buschlüter.
Seit genau 200 Tagen sitzt die Alternative für Deutschland im Hessischen Landtag. Seitdem tut sie, zumindest nach eigenen Angaben, alles, um von den anderen Fraktionen als vollwertiges Landtagsmitglied akzeptiert zu werden. Das ist ihr, bis auf einige wenige Ausnahmen, jedoch nicht wirklich gelungen. Was nicht zuletzt am anklagenden, von vielen als besserwisserisch empfundenen Ton liegt, den die Neulinge von Anfang an anschlugen. So verkündete Fraktionschef Robert Lambrou gleich in seiner ersten Rede:
Die AfD wird dafür sorgen, dass auch in Hessen mehr Vernunft und Realitätssinn wieder in die Politik einziehen.
Und an die Adresse des neu gewählten Ministerpräsidenten Volker Bouffier:
Wenn in nächster Zeit einer dieser nicht abgeschobenen Migranten Verbrechen verübt, tragen auch Sie eine Mitverantwortung.
Bei den anderen Fraktionen sorgten solche Anschuldigungen für Kopfschütteln. Die AfD wunderte sich dagegen darüber, dass ihre Kandidaten für den Posten des Vizepräsidenten des Landtags danach reihenweise durchfielen. Zuletzt der Abgeordnete Karl-Hermann Bolldorf.
Man will einfach die AfD nicht akzeptieren. Man will nicht akzeptieren, dass jeder siebte Deutsche eine demokratische Partei gewählt hat.
Resümierte der Nichtgewählte, der zuvor in einem Zeitungsinterview beteuert hatte, Menschen aus einem islamisch geprägten Kulturkreis neigten schneller dazu, zum Messer zu greifen. Nichts tun im Landtag kann man der AfD-Fraktion jedoch nicht vorwerfen. 142 parlamentarische Initiativen startete sie seit Januar, darunter rund 100 kleine Anfragen an die Landesregierung. Das sind mehr, als die Linke gestellt hat. Inhaltlich jedoch dreht sich ein Großteil der AfD-Anfragen und ihrer Pressemitteilungen um ihre Paradethemen Migration, Flüchtlinge, Gender und innere Sicherheit. Und das fast durchweg mit einem negativen Zungenschlag. Einmal will die Alternative erfahren, wie viele Ausländer in hessischen Gefängnissen sitzen und ob es in Flüchtlingseinrichtungen Fälle von Krätze gegeben hat. Abgefragt werden auch die Kosten für Asylbewerber, ihre angebliche Gewaltbereitschaft und ihre Deutschkenntnisse. Zuletzt wollten AfD-Abgeordnete wissen, wie viele Übergriffe es seit 2014 in Hessen auf Frauen gab. Mit genauer Aufschlüsselung der Tatverdächtigen nach Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus. Der Rechtsextremismusforscher Benno Hafenegger von der Uni Marburg hat das Auftreten der Landtagsneulinge untersucht und fasst zusammen, Zitat:
Es wird versucht, das Parlament zu einer Arena für populistische Botschaften und neurechte Diskursverschiebung zu machen. Dabei haben wir es mit einem parlamentsorientierten Fraktionstypus zu tun, der zwischen moderat aggressiv und populistisch-nationalistisch agiert.
Der Chef der AfD-Fraktion Lambrou wiederholt dagegen im HR-Fernsehen:
Wir sind bürgerlich konservativ. Die einen von uns sind nationalliberal, die anderen nationalkonservativ. Aber wir sind alle Demokraten durch und durch und bürgerlich konservativ. Wir machen uns alle Sorgen um die Zukunft dieses Landes.
Ob es hinter den Kulissen Richtungsstreits gibt, will Lambrou nicht sagen. Klar ist aber, auch in der hessischen AfD-Fraktion gibt es Anhänger des völkischen Flügels und Sympathisanten der identitären Bewegung, die seit neuestem vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Der Wetterauer Abgeordnete Andreas Lichert sagte kürzlich, er halte weder die Mittel noch die Ziele der Identitären für extremistisch. Ein ehemaliger Identitärer arbeitet zudem als Referent für einen AfD-Abgeordneten. Fraktionschef Lambrou versichert zum Thema rechte Gewalt:
Wir verurteilen sie. Wir dulden in unseren Reihen keine Personen, die das gutheißen. Das sind Einzelfälle. Die werden aber sehr konsequent aus der Partei rausgedrängt. Und die AfD ist nicht verantwortlich für rechtsextreme Gewalt.
Den tödlichen Angriff am Frankfurter Hauptbahnhof kommentierten hessische AfDler im Vergleich zur Bundesspitze relativ zurückhaltend. Während Landtagsabgeordnete von Bahnhöfen als neuen Angsträumen in Deutschland sprachen, sagte Fraktionschef Lambrou, nach den Ermittlungen müsse eine ehrliche Diskussion über die Ursachen der neuen Dimension von Gewaltverbrechen geführt werden.
Unser Landtagskorrespondent Nikolaus Buschlüter. Er beschäftigt sich in Wiesbaden mit der AfD. In unserem Hauptstadtstudio beschäftigt sich David Zajons mit der AfD, wie am Anfang der Sendung gehört. In der Hauptstadtredaktion des Spiegels ist es Ann-Kathrin Müller. Guten Tag, Frau Müller.
Guten Tag.
Als Spiegelredakteurin müssen Sie doch eigentlich die Lieblingsfeindin der AfD sein. Ist das so?
Also ich kann das jetzt nicht quantifizieren, aber es ist definitiv so, dass ich da nicht überall nur Freunde habe, im Gegenteil.
Wie lässt man Sie das spüren oder wie merken Sie es?
Also bei den Funktionären, also die irgendwelche Ämter haben, ist es sehr unterschiedlich. Da gibt es welche, die sind sehr professionell, auch deren Mitarbeiter. Da kann man dann sich zu fast normalen Hintergründen treffen, obwohl auch da es schon so ist, dass man sich die ersten 15, 20 Minuten meist anhören kann, was jetzt schon alles wieder falsch angeblich war und was jetzt schon wieder ideologisch getrieben sei, bevor man dann überhaupt irgendwie in ein inhaltliches Gespräch kommen kann. Bei anderen ist es so, dass sie gar nicht mit einem reden wollen. Und dann gibt es noch so eine dritte Kategorie, die eigentlich nur meckern möchte und wo man das dann auch sehr stark merkt. Witzigerweise gibt es dann auch so Situationen, wo da wird man vor anderen Journalisten rausgenommen sozusagen. Also irgendeine Journalisten fragen was, dann wird erstmal, ja und hier die vom Spiegel und so, die Müller, und dann wird man erstmal irgendwie ein paar Minuten beschimpft und dann danach ist der Termin zu Ende und dann kommt dann jemand und sagt, wir können aber gerne mal einen Kaffee trinken gehen. Das finde ich dann etwas skurril, aber gut.
Ach so, das gibt es dann schon auch, so Angebote, so Friedensangebote, nachdem sie erst beschimpft worden sind.
Ob es Friedensangebote sind, weiß ich nicht mal. Ich glaube, es ist eher dieses, dann will man dann doch vielleicht irgendwie mit dem Spiegel reden, was ja auch gut ist. Also ich finde, das gehört ja zu meinem Job, dann auch mit denen zu reden. Und das ist ja auch wichtig. Das möchte ich auch. Ich finde es nur interessant, wie das innerhalb sich von einer Viertelstunde so ändern kann.
Aber körperliche Angriffe wie unsere Kollegen in Dresden bei Pegida haben Sie noch nicht erleben müssen?
Habe ich noch nicht erleben müssen. Also jetzt wirklich mit Übergriffen, was ich schon erlebt habe, ist, wie ich angeschrien werde oder wie ich irgendwie so man mir Sachen ins Ohr raunt oder zischt oder so.
Wenn Sie als die Lügenpresse an sich angesehen werden, was bedeutet das für Ihre Arbeit? Erfahren Sie überhaupt etwas von den AfD-Leuten, mit denen Sie Kontakt haben?
Absolut. Das Interessante ist ja, dass die AfD untereinander dann doch recht verstritten ist und offensichtlich einige Leute irgendwie eine Rechnung offen haben miteinander. Und wie das auch in anderen Parteien ist, muss man eigentlich nur wissen, wer bei wem noch eine Rechnung offen hat und dann die fragen. Das ist ja das klassische Recherchevorgehen. Und aber es ist sehr unterschiedlich. Also manche wollen, wie gesagt, gar nicht reden, da ist es dann sehr schwer. Der Pressesprecher bestraft einen auch immer mal wieder mit Nicht-Einladungen zu Hintergründen und so. Also ich bin jetzt schon ewig nicht mehr eingeladen gewesen bei offiziellen Terminen.
Aber Sie haben vor kurzem von einem Nicht-Angriffspakt zwischen Björn Höcke, also dem Chef der thüringischen AfD und des rechten Flügels der Partei, und Alice Weidel, der Co-Chefin der Bundestagsfraktion, berichten können. Das heißt, das muss Ihnen ja jemand was erzählt haben.
Absolut. Ja. Das kriege ich dann schon noch hin.
Die ehemalige Chefin der AfD-Jugend in Sachsen, Franziska Schreiber, berichtete schon im vergangenen Jahr in ihrem Buch über, das hieß Inside AfD, von der stetigen Radikalisierung und dem fortlaufenden Rechtsdrall der AfD. Beobachten Sie das auch?
Absolut. Also der Flügel wird tatsächlich immer mächtiger. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Zahlen. Da wehren sich auch immer die als gemäßigter Geltenden in der AfD gegen, dass der Flügel zahlenmäßig zunimmt. Aber was man halt sagen kann, ist, dass die entscheidenden Stimmen bei Parteitagen und jetzt wahrscheinlich auch bei der Wahl zum Bundesvorstand Ende November, Anfang Dezember, dass die dann doch vom Flügel kommen. Und der Flügel ist einfach organisatorisch sehr viel stärker aufgestellt als die alternative Mitte oder die anderen vordergründig liberaleren Kräfte. Und das merkt man da einfach. Also da wird klar gesagt, dann und dann ist hier eine Abstimmung, bitte seid alle da, und dann sind auch alle da und dann wird entsprechend abgestimmt.
Das heißt, die AfD wandelt sich gerade erneut?
Meiner Einschätzung nach, ja.
Ja, wird die Sprache auch härter? Werden noch mehr Tabus gebrochen, noch mehr sprachliche Grenzen geschleift? Von denen hatten wir es am Anfang der Sendung. Oder ist man damit weitgehend durch? Das Wort völkisch darf man wieder sagen und so weiter.
Also man hat ja schon die Grenzen stark verschoben. schieben können. Insofern gibt es da auch gar nicht mehr so viele Tabus vielleicht zu brechen. Also klar, man kann immer weitermachen, aber man muss ja aufpassen, dass eben nicht der Verfassungsschutz sagt, wir wollen da jetzt auch ran, sondern es geht jetzt eher um so strukturelle Dinge, also dass eben Flügelleute immer weiter in wichtige Positionen kommen und dass sich interessanterweise nimmt sich gerade der Flügel gerade zurück. Also die versuchen gerade etwas gemäßigter zu wirken und fallen eben nicht auf durch irgendwie schlimmere Äußerungen, die dann eben wieder für irgendwie Medienaufregung sorgen. Und stattdessen machen die so ein bisschen, bewegen sich so in die Mitte hin, um dann eben als bürgerlicher zu gelten und dann aber im Endeffekt sozusagen damit weiter durchzustarten und damit auch die Macht dann weiter an sich zu binden.
An Katrin Müller, die Spiegelredakteurin, die sich im Hauptstadtstudio, nein, im Hauptstadtbüro des Spiegels mit der AfD beschäftigt. Recht herzlichen Dank. Wer Wind sät, der Hass und seine Folgen, der Tag in HR2 Kultur. Und hier noch einmal Hasnain Kasim und sein Buch bzw. Hörbuch Post von Karl-Heinz.
Holger S. Holger S. schreibt mir am 17. März 2017 um 8.18 Uhr.
Herr Kasim, ich habe gelesen, dass Sie sich auch mit doppelter oder mehrfacher Staatsbürgerschaft anfreunden könnten. Man kann aber nicht zwei Länder seine Heimat nennen und auch nicht mehr Länder.
Hallo Herr S. Danke für Ihre Zuschrift. Doch, natürlich kann man zwei oder mehr Länder seine Heimat nennen. Warum soll das nicht gehen? Nur weil Sie nicht zwei Länder Ihre Heimat nennen und das vielleicht nicht nachempfinden können, heißt das doch nicht, dass andere das auch nicht können. Was mehr als eine Staatsbürgerschaft angeht, da finde ich schon, dass es auch Argumente dagegen gibt, die ich nachvollziehen kann. Aber mit Heimat zu argumentieren, trifft es nun wirklich nicht. Ich selbst habe zum Beispiel ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber ich empfinde mehr als nur Deutschland als Heimat. Verstehen Sie? Viele Grüße, Hasnain Kasim.
Man kann sich aber nur einem Land verpflichtet fühlen. Man kann auch nur eine Kultur lieben und leben.
Da muss ich Ihnen widersprechen. Klar gibt es manchmal Konflikte, was das sich verpflichtet fühlen angeht. Zum Beispiel, wenn ich Fußballprofi bin. Für welche Nationalmannschaft spiele ich? Oder wenn es Wehrpflicht gibt, in welchem Land leiste ich den Wehr- oder Ersatzdienst? Und klar gibt es bei zwei oder mehr Kulturen manchmal Aspekte, die aufeinanderprallen, die nicht zusammenpassen, die sich womöglich widersprechen. Verstehen Sie? Viele Grüße, Hasnain Kasim.
Ich finde, man darf nur ein Land und eine Kultur haben.
Ach, Herr S. Ich finde ja auch, manche Leute dürften keine Kinder haben. Aber Gott sei Dank habe ich da nichts zu melden. Und Sie nichts, was Land und Kultur angeht. Also viele Grüße, Hasnain Kasim.
Wer Wind sät, der Hass und seine Folgen. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Jetzt schauen wir mal auf den windigsten Sämann der AfD, sage ich mal, auf den früheren hessischen Lehrer und heutigen thüringischen AfD-Chef Björn Höcke. Er ist auch der Führer des sogenannten Flügels. Das ist der rechtsnationale Teil der AfD, der sich gerade anschickt, die Macht zu übernehmen, wenn er auch gerade auch wieder ein bisschen Kreide geschluckt hat, wie wir eben gehört haben. Ariane Focker über Björn Höcke.
Er ist ein Mann, den die AfD im Osten braucht. Dass Björn Höcke selbst aus dem Westen stammt, scheint ihm dabei nicht zu schaden. Es könnte daran liegen, dass er gerne auch mal sehr scharfe Worte äußert.
Thüringer, Deutsche, 3000 Jahre Europa, 1000 Jahre Deutschland, ich gebe euch nicht her.
Am 1. September wird in Brandenburg und Sachsen der Landtag neu gewählt. Am 27. Oktober steht dann die Wahl in Thüringen an, Höckes politische Heimat. Und so hat der thüringische AfD-Landeschef erst vor wenigen Wochen sehr selbstbewusst den Anspruch angemeldet, dass sein rechtsnationaler Flügel künftig im Vorstand mehr Gewicht haben soll.
Dann werde ich zum ersten Mal mit großer Hingabe und mit großer Leidenschaft der Neuwahl des Bundesvorstandes hingeben. Und ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird.
Ruft der Anführer des nationalvölkischen Flügels der AfD seinen Anhängern beim Kyffhäuser-Treffen zu, dem alljährlichen Fest von Höckes Sammlungsbewegung. Geprägt wird Björn Höcke nach eigenen Angaben stark von den Erzählungen seiner aus Ostpreußen vertriebenen Großeltern. Sie hätten ihn motiviert, über Politik und die Brüche des 20. Jahrhunderts nachzudenken. Zunächst studiert Höcke 2 Semester Jura in Bonn, später dann in Gießen und Marburg auf Lehramt. Bis 2014 unterrichtet er in Bad Soden-Allendorf Sport und Geschichte. Ein Leserbrief aus dem Jahr 2006 offenbart, welches Geschichtsbild Höcke schon zu seiner Zeit als Lehrer hatte. Er schrieb damals zum Bombenangriff auf Dresden kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, es sei darum gegangen, bis zum Kriegsende eine möglichst große Anzahl deutscher Menschen zu töten. Im Januar 2017 hält er in Dresden eine umstrittene Rede, die ihm viel Kritik auch aus den eigenen Reihen einbringt. Darin fordert Höcke eine 180-Grad-Wende in der deutschen Erinnerungspolitik und kommt auch auf das Holocaust-Denkmal in Berlin zu sprechen.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt pflanzt.
Auch spricht er sehr gerne über das deutsche Volk und dessen Bedrohung durch Ausländer.
Vergessen wir nie, der Syrer, der zu uns kommt, der hat noch sein Syrien. Der Afghane, der zu uns kommt, der hat noch sein Afghanistan. Wenn wir unser Deutschland verloren haben, dann haben wir keine Heimat mehr.
Beobachter sagen, dass Höcke schon lange rechtsextremes bis faschistisches Gedankengut im Sinn gehabt, sich aber erst mit dem Höhenflug der AfD an die Öffentlichkeit getraut habe. Björn Höcke lebt mit seiner Frau und 4 Kindern im thüringischen Eichsfeld. Zu seinen Freunden zählt zum Beispiel der Verleger und Pegida-Redner Götz Kubitschek. Und auch zum NPD-Vertreter Thorsten Heise soll Höcke Kontakt haben.
Ariane Focke über Björn Höcke, den Führer des Flügels. Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik in Berlin. Guten Tag.
Guten Abend, Herr Schwinn.
Sie haben der AfD für die nächste Zeit, für die Zeit nach den 3 Landtagswahlen im Osten Deutschlands, also in Sachsen und Brandenburg und dann in Thüringen im Oktober, gerade den nächsten großen Umbruch vorausgesagt. Kollegin Müller vom Spiegel hat eben etwas Ähnliches vorausgesagt. Björn Höcke wird Ihr Führer. Und dieses Wort Führer, das wählen Sie mit Bedacht. Warum?
Naja, wir können meines Erachtens eine neue Zäsur beobachten innerhalb der AfD und das ist tatsächlich sehr eng gekoppelt mit dem Phänomen Höcke. Wir haben gewissermaßen 3 Etappen der AfD-Entwicklung erlebt, 3 Etappen der Selbstradikalisierung. Am Anfang war es eine Lucke-Partei, das war die erste Etappe und damals gab es schon so etwas wie zumindest einen Personenkult. Das hat dann nochmal ein Stück weit zugenommen mit Frauke Petry, auch das eine gewisse Fixierung auf die Frau an der Spitze. Aber was jetzt als neues Stadium eingetreten ist, nach dem Abgang von Frauke Petry, die ja eines machen wollte, nämlich vor allem auch Björn Höcke aus der Partei werfen, der dann aber mit dem Schutz von Alexander Gauland und von Herrn Meuthen in der Partei gehalten und ja sogar stärker gemacht wurde. Was wir jetzt erleben, ist eine so starke Fixierung auf Björn Höcke als den Führer des Flügels, dass wir so etwas erleben wie einen neuen Schritt hin zu einer regelrechten Führerpartei. Denn das ist das erste Mal, dass der Flügel so derartig einer charismatischen Figur huldigt, wie wir es auf dem Kyffhäuser-Treffen erlebt haben. Das ist ein neuer Schritt und da bricht etwas auf, was dann auch zu einem echten Problem für die AfD werden kann, dass die Höcke gerufen, gestützt und gestärkt haben, nämlich Gauland und Meuthen, den Gerufenen, den Zauberlehrling nicht mehr loswerden und damit letztlich das wieder auf den Plan tritt, was immer bei rechten Parteien am Ende auftritt, nämlich die Orientierung auf einen Führer.
Und das machen Sie jetzt auch an diesem Kyffhäuser-Treffen, von dem eben schon die Rede war, fest, auch weil, schreiben Sie in den Blättern, dort zum Beispiel der Führer Höcke schon irgendwelche Flügelabzeichen als für treue Dienste. Also der Führer teilt schon Orden aus.
Das ist ein Phänomen, ein kleines Symptom. Aber wenn man sich diese Rede und das Auftreten von Björn Höcke anguckt, dann erleben wir da alle Phänomene eines Führerkults, wie wir es übrigens interessanterweise fast auch im Nationalsozialistischen erlebten. Höcke inszeniert sich als der Aufrichtige, der Apolitische ein Stück weit, der gegen diejenigen, die letztlich nur an die Vetter, an die Tröge des Politischen kommen will, die gegen die Spalter, die Feindzeugen geht, gegen die Halben. Er spricht immer von den Halben, nicht nur auf dem Kyffhäuser-Treffen. Und er wird gefeiert als der Aufrichtige, den gewissermaßen die Partei gesucht hat, der aber auch seine Partei gefunden hat und er lässt sich da ungemein feiern. Das war ja übrigens auch der Grund. Nicht nur die Ansage, die Kampfansage, die kam noch hinzu, aber auch das war der Grund, dieses Feiern als Führer, das erstmalig, und das muss man sich bewusst machen, 100 Funktionäre maßgeblich aus dem Westen gesagt haben, wir machen das nicht mehr mit. Übrigens auch Herr Meuthen, der ja davor immer Unterstützer von Höcke war, aber Höcke hat ganz klar gesagt, ich lasse es auf die Machtprobe ankommen. Und das spricht dafür, und das ist das Neue, dass der Flügel im Osten, nicht nur Höcke, sondern auch Herr Kalbitz, Herr Ober, Orbán, die drei Spitzenkandidaten bei den Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, so stark geworden ist, dass er nicht mehr zu bekämpfen ist, nicht mehr aus der Partei zu werfen ist. Und es gibt so etwas wie eine Machtprobe, die jetzt unter dem Signum läuft, Wende 2.0, die Revolution mit dem Stimmzettel. Man will also gewissermaßen die Wende von 89, so tritt man geschichtspolitisch auf, verenden unter völkisch-nationalem Vorzeichen. Und die anderen, die vermeintlich Bürgerlichen, der Fraktionsvorsitzende aus Hessen war ja vorhin zu hören, sind letztlich längst die Unterlegenen. Sie haben sich viel zu lange zu Gehilfen von Herrn Höcke gemacht. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Typus, wenn es nicht Höcke ist, dann auch vielleicht Andreas Kalbitz, der Strippenzieher dahinter, dass dieser Typus des Rechtsradikalen eigentlich aus dieser Partei gar nicht mehr zu werfen ist, weil er zu stark geworden ist.
Sie zitieren einen Satz, der für mich zumindest interpretationsbedürftig ist. Die AfD ist die letzte evolutionäre Chance für unser Vaterland. Was bedeutet das?
Das ist ein Satz, den Björn Höcke sehr früh gesagt hat und auf den sich alle Flügelvertreter immer wieder beziehen. Und das heißt nichts anderes, als dass jetzt noch mit der AfD so etwas vonstatten gehen kann, wie es jetzt ja auch angekündigt ist, die Revolution mit dem Stimmzettel, die Systemparteien, von denen ja jedes Mal die Rede ist, übrigens auch in der Diktion von Alexander Gauland, der, wenn er von der Kanzlerdiktatorin sprach, sehr nah in der Rhetorik bei Höcke die ganze Zeit war. Diese Idee steckt dahinter, dass man jetzt noch mit dem Stimmzettel dieses Land retten kann. So ist ja der Gedanke von Höcke und den anderen. Kann vor dem großen Austausch, den angeblich Merkel und andere betreiben, also den Austausch der Bevölkerung. Wenn das nicht gelingt auf legalem Wege, dann wird danach das Land in Chaos übergehen und dann muss man sich vorstellen, dass dann so etwas vonstatten geht wie die gewaltsame Übernahme. Das ist das, was hier angedroht wird und das macht es übrigens auch so prekär, wenn beispielsweise Herr Junge, der rheinland-pfälzische Parteichef und Fraktionsvorsitzende, sagt, wir brauchen so etwas wie einen Aufstand der Generäle. Es ist immer ein Spiel auch mit dem möglichen Bürgerkrieg, der da angeht, also dem außerlegalen Machtübernahmevorgehen, das klingt da an.
Aber was da anklingt, ist dann ja, es läuft auf eine zweite Machtergreifung hinaus. Das Ziel ist das, das die Nazis hatten.
Das ist im Kern ja letztlich auch das Spiel mit dem Antidemokratischen, mit dem Antiparlamentarischen, was in der ganzen Diktion von Höcke und den anderen zum Ausdruck kommt. Es sind die Systemparteien, es ist das morsche System, das man eigentlich hinwegfegen will. Und wenn man zum Beispiel den O-Ton von Herrn Orbán, dem Spitzenkandidaten in Sachsen, sich nochmal vergewärtigt, der sagte ganz schlicht, die CDU-CSU muss begreifen, dass sie sich uns unterordnen muss. Das heißt, es geht in der Tat dahin, wenn nicht auf legalem Wege, dann doch, wenn es denn die Bürgerkriegssituation erfordert. Und Höcke spricht ja immer in diesen endzeitlichen Kategorien von Freund und Feind und vom Ausnahmezustand. Dann ist es notfalls auch nötig, dass man es gewaltsam übernimmt.
Und Sie sagen, Björn Höcke hat ja, ich will es nochmal erwähnen, schon mehrfach kurz vor dem Parteiausschluss gestanden. Und Sie sagen, das kann jetzt nicht mehr passieren?
Ich glaube, dass die AfD längst, beziehungsweise die Kräfte, die ja vermeintlich meinten, wie Herr Meuthen, wie Herr Gauland, eigentlich Björn Höcke immer im Griff zu haben, dass sie dem gleichen Fehler unterlegen sind, den Franz von Papen, um bei den historischen Beispielen zu bleiben, unterlag, als er meinte, das ist das bekannte Wort, wir alle kennen es, man würde einen Führer wie Hitler in die Ecke drücken können, bis er quietscht. Da hat man es damals gewissermaßen 33 den großen Fehler gemacht, Hitler zu unterschätzen. Auch Meuthen und Gauland glaubten, sie könnten mit Höcke operieren, aber indem er den Flügel so stark machte, der Parteivorstand, und auch jetzt weiter für den Flügel Wahlkampf machen muss und die Ergebnisse im Osten werden den Flügel weiter stärken, der ja vor allem im Osten seine Bastion hat, aber längst nicht mehr nur da. Dadurch ist der Flügel mit Höcke an der Spitze so stark geworden, dass Ausschlussverfahren schon lange vom Tisch sind. Im Gegenteil, Höcke dreht den Spieß jetzt um und kündigt an, dass er bei den nächsten Parteivorstandswahlen im Herbst einen seiner eigenen Vertrauensleute in den Parteivorstand bringt, wenn er nicht schon selbst antritt.
Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik in Berlin. Recht herzlichen Dank. Wer Wind zählt, der Hass und seine Folgen. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Dann an diesem Mikrofon für Sie Barbara Pieroth. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns wie immer nachhören in der ARD Audio App oder bei HR2 Kultur. In der Audio App sind wir der Tag von HR2, das Original. Tschüss.